halb war das Gefühl zu einem Wasserfall hochgelaufen. Das war schon sehr, sehr, sehr dangerous, finde ich. Also ich weiß nicht, was da passiert wäre, wenn da jemand richtig heftig ausgerutscht wäre.
Wir sind Nico und Gio und gemeinsam sind wir
Abseits der Karte. Eine großartige Natur in Venezuela. Kopfkino, das in mir verursacht wurde in der letzten Episode im Part 1. Wasserfälle, die so groß sind, dass ich mir das Ganze so nicht vorstellen kann. Doch die Bilder und Videos, die man auch im Internet sieht, erzeugen natürlich auch ganz viel, ja, Wahnsinn, sag ich mal, in einem selbst. Und Nico, du hast ja in der letzten Episode wirklich einige schöne Sachen erzählt. Wir haben auch gesagt am Ende der Episode, dass wir tatsächlich auch über die politische Lage auch ganz kurz was sagen wollen, auch wenn wir kein Politik-Podcast sind. Doch lass uns zuerst nochmal in den wunderschönen Orten eintauchen in Venezuela, weil ich glaube, das interessiert den meisten hier im Podcast erstmal noch mehr.
Ja.
Und vor allem dieser Wasserfall.
Genau.
Das ist, ich bin einfach baff, ne? Also wenn man dann hört, das ist der höchste oder höchstgelegene oder der höchste Wasserfall der Welt.
Ja, der höchste frei fallende Wasserfall der Welt. Sind, glaube ich, 979 Meter. Aber dazu nochmal, also wir sind, wie gesagt, am Camp so circa 3 Kilometer entfernt vom höchsten Wasserfall der Welt gewesen. Und wir sind am nächsten Tag gestartet. Es war ja keine so krass anstrengende Tour. Man musste dann schon nochmal so ein bisschen durch den Dschungel und man ist dann so am Fuße des Wasserfalls gewesen. Und es gab da die Möglichkeit und natürlich hat sich die Gruppe, keiner hat sich die von unserer Gruppe nehmen lassen, die Möglichkeit, in so einen kalten Pool, also so ein Vorbecken vom Wasserfall zu schwimmen. War natürlich mega kalt, aber es war so geil. Einfach diese Vorstellung, okay, ich stehe jetzt vom höchsten Wasserfall der Welt. War richtig cool. Allerdings war, man hat so eine riesengroße Ausformung. Das ist so eine Umrundung, wenn man das Bild hat, wo man halt sieht, wie diese Wassermassen, die nach unten kommen, das Gestein so gesprengt haben. Also man sieht so einen Halbkreis. Der war jetzt nicht so füllig, weil wir tatsächlich in die Trockenzeit waren. Also so, ich war, wie gesagt, im Januar. Das ist eine gute Zeit tatsächlich, um Venezuela besuchen oder die Region, weil es halt Trockenzeit ist. Das heißt, es regnet nicht den ganzen Tag. Und ja, also es war schon sehr, sehr cool, tatsächlich am Salto Angel da zu baden. Nur Fun Fact, eigentlich heißt tatsächlich der Wasserfall so gar nicht. Also die Penom-Indianer haben tatsächlich einen anderen Namen für den Wasserfall. Aber es war so, dass ein Amerikaner, der Jimmy Angel, tatsächlich dort abgestürzt ist. Das war,
oh, wow, okay.
Ja, 1933 und mit ein paar Freunden ist er da abgestürzt, musste dann wieder tatsächlich, also ist auch von diesen Tepuy, so heißen übrigens die Tafelberge in der Sprache der Ohrweiner, Tepuy, von diesen Tepuy runter. Und ja, hat sich dann gerettet ins nächste Ureinwohnerdorf. Und er ist 1956 gestorben. Und seine Familie hat 1960 noch auf diesen Tepuy, auch der höchste Wasserfall der Welt entspringt, seine Asche drauf,
wow,
gemacht.
Wie, ja, schön. Also wie traurig und zum gleichen Zeitpunkt natürlich auch schön, dass ihre Family dann eben, wahrscheinlich war das auch ein Wunsch vielleicht auch gewesen von ihm, das Ganze zu vollziehen. Das ist eine schöne Geschichte in einer traurigen Story, muss man sagen. Ich habe tatsächlich diesen Salto Angel vor mir geöffnet. Und da wir natürlich hier immer Faktcheck durchführen, lese ich auf Wikipedia, er ist mit 807 Meter Fallhöhe. Eben, also 807 war hier quasi das Faktcheck. Ich glaube, vorhin haben wir irgendwas mit 900 Meter gesagt. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Wir machen nämlich Faktcheck live während dem Podcast.
Ja, ich glaube, das ist noch ein Unterschied, weil das eine geht direkt von oben, also von diesem Tepuy runter. Und dann geht es aber noch so einen Tick weiter. Da kommen irgendwie noch mal 100 Meter zu drauf.
Ah, okay, dann vielleicht hat man hier so quasi nur die eine Höhe berechnet und nicht das, wie weit es dann zum Beispiel vielleicht runter geht oder ähnliches.
Ja,
ne?
Ja.
Okay, super spannend. Aber auf jeden Fall wunderschön. Schaut unbedingt die Bilder an. Vielleicht hat ja der Nico auch coole Bilder geschossen. Dann wird er es definitiv auf Instagram posten. Denn es ist wirklich bezaubernd. Man merkt so dieses Ursprüngliche, ne? So ein bisschen wie bei Jurassic Park für die ganzen Fans sieht es tatsächlich auch so aus. Viel Ursprung, Dschungel, dieser Wasserfall, majestätischer Wasserfall, muss man sagen. Wunderschön.
Was ist eigentlich gerade ein bisschen lustigerweise angesprochen? Also die Tour hatte den Überschrift, die ich gebucht hatte, The Lost World. Also die verlorene Welt tatsächlich. Und das basiert ein bisschen, also so wie ich hatte jetzt ein bisschen vorab recherchiert, es ist jetzt so ein bisschen so ähnlich wie Jurassic World. Also es gab 1912 einen Roman, der hieß Die verlorene Welt. Und da ging es wirklich darum, dass irgendwo in einem abgelegenen Erdwinkel noch so Dinosaurier oder ausgestorbene Tierarten existieren. Und die beruht tatsächlich in dieser Gegend.
Oh, wow.
Ja. Das ist tatsächlich sehr spannend. Also es ist nicht nur der einzige Film oder Material, wo daraus Werkstoff gezogen worden ist, auch der Kinderanimationsfilm Open, falls den jemand gesehen hat, auch der wurde tatsächlich berührend auf den Tafelbergen produziert. Also da kommen die auch vor tatsächlich.
Was ja auch sehr schön ist, ne, wenn man dann merkt, welche Filme vielleicht man an diesen Orten aufgenommen hat und gedreht hat. Das hat dann doch wieder so einen ganz anderen Charme, speziell auch oftmals für so Film-Nerds, sage ich mal. Und Jurassic World, Jurassic Park stellt man sich ultra gerne eben in dieser Gegend vor und bestimmt einige Geheimnisse, die ungelüftet sind, weil ne, alte Ureinwohner, Kulturen, die vielleicht Tempel errichtet haben und so weiter, die irgendwo im Dschungel versteckt sind und vielleicht eines Tages gefunden werden. Super spannend.
Ja, das war eigentlich so grob, kann man sagen, das Ende fast von diesem ersten Abschnitt der Tour, das heißt diesen Salto Angel Fall, Wasserfall zu sehen. So lustigste nur noch am Ende war, Rückzug mit diesem Holzpol, ich saß hinzu sehr weit vorne. Und ich kannte so das Jammern von meinen Mitreisenden hin so, dass sie gefühlt alle nur nasse Hosen und sonst was hatten. Und dann dachte ich mir so, okay, bist du mal nett und tausch den Platz. Und ich war dann rückzu tatsächlich auf den letzten Sitzplatz. Und ich hatte irgendwie, die hatten so eine kleine, ja, so einen Becher oder, kann man nicht sagen, es war fast nur wie so ein Becher zum oder so eine Schöpfkelle zum Rausschöpfen. Das ganze Wasser fiel immer da hinten rein. Es war gefühlt immer Land unter. Und ich hatte gefühlt nur die Aufgabe, während der Fahrt immer so das Wasser rauszuschöpfen. Die anderen Kollegen meinten auch, dass da irgendwo ein Loch drin war. Also es war so ein ständiger Kampf mit Naturkräften. Das noch zum Ende. Aber ja, das war so der erste Part in Venezuela.
Ein kleines Abenteuer zusätzlich neben all dem, was du eh erlebt hast. Ne? Also keiner braucht in seinem Boot da ein Loch und muss die ganze Zeit Wasser rausfischen. Das ist super spannend. Okay, wir haben jetzt also dieses Abenteuer beleuchtet. Nimm uns weiter mit hinter den Kulissen. Mhm. Du hast ja einiges vorbereitet, soweit ich weiß.
Vorbereitet? Wie meinst du das, Gio?
Ja, du hast einige Notizen vor mir liegen. Aha. Und ich bin super gespannt, was du dir noch für Gedanken gemacht hast. Dadurch, dass ich nicht dabei war, leider war ich nicht dabei. Aber umso schöner, dass du quasi für uns die Rolle übernommen hast, quasi rückwirkend jetzt dann darüber zu sprechen.
Ja. Möchtest du noch ein paar Facts zu Venezuela oder soll ich dir noch mehr was über den zweiten Part erzählen?
Ich würde sagen, nenn mir gerne ein, zwei Facts und dann würde ich zum zweiten Part drüber gehen. Ich meine, Facts ist immer cool, ne? Wenn man darüber weitere Informationen erfährt, die man sonst so nicht auf dem Schirm hat.
Mhm. Ja, tatsächlich. Also das Interessanteste, Venezuela leitet sich zum Beispiel von Klein-Venedig ab. Also einer der wichtigsten Entdecker oder Schriftsteller, die viel über die Entdeckung Amerikas geschrieben hatte, der den Namen Americo Vespucci, also ein Italiener hatte, danke, dass ich gut ausgesprochen habe, der hat tatsächlich nämlich in Venezuela, als er da an der Küste ankam, ein Volk entdeckt, das so auf Holzbauten übers Wasser gebaut hat und das hat ihn an Venedig erinnert, deswegen Klein-Venedig, Venezuela, das dazu. Ansonsten ein paar andere Key Facts, größte Erdölreserven der Welt, aber ich glaube, das hat jeder jetzt schon in den Nachrichten irgendwo mal gehört, deswegen möchte Mr. Trump gerne da auch investieren. Und noch ein anderer Fakt, es waren tatsächlich so, oder es ist jetzt übertrieben, aber auch die schönsten Frauen der Welt kommen in Venezuela vor.
Jetzt packt aber Nico Side-Facts raus. die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Okay, es kann ich leider nicht bewerten. Ich war, wie gesagt, nochmal nicht vor Ort. Aber schön, dass es dir aufgefallen ist. Du bist anscheinend ein guter Beobachter.
Das bin ich tatsächlich auch, aber dieser schmeichelhafte Punkt beruht ja nicht auf meinen subjektiven Entscheidungen, sondern eher aus neutraler Perspektive. Also diesen Titel Schönste Frauen der Welt beruht ja nur darauf, dass bei diesen Schönheitswettbewerben wie Miss Universe, Miss World, Venezuela die meisten besten Sieger oder Siegerinnen hervorgerufen hat in den letzten Jahren.
Super spannend. Dann schön, dass du es aber nochmal erwähnst, weil das könnte man ansonsten auch falsch verstehen. Bin ich super happy, dass du mit solchen Sidefacts hier um die Ecke kommst, weil ich habe da was mitbekommen, aber wusste das gar nicht, dass es so ausgeprägt war. Mhm. Und ich möchte dir ja die Show jetzt nicht stehlen, aber kannst du mir bitte vom zweiten Part erzählen, weil du hast ja den ersten Part ja erzählt. Und wie ging es dann weiter?
Das war tatsächlich ultra abenteuerlich, weil tatsächlich die Gruppe sich auch aufgrund der Tatsache, dass man das separat buchen konnte, ein bisschen getrennt hat. Das heißt, es sind weniger Leute geworden, die diesen zweiten Teil machen wollten. Wir waren dann am Ende nur noch, also zumindest die vom ersten Teil zum zweiten rübergekommen sind, waren es nur noch, ja, selber belegen, ich glaube 6. Ja, 6.
Wir sprechen von dieser Wanderung, oder? Jetzt,
genau, also die zweite Tour war nochmal, wie gesagt, diesen Roraima, das ist auch ein Tafelberg, aber nur in einer anderen Zone in diesem Nationalpark zu erklimmen, also per Fuß. Und wir sind dann mit dieser Flughafen, weil ja Canaima heißt, ja, könnt ihr auch gerne mal googeln. Der war so klein und süß, es gab einfach keine Security-Kontrollen, du, dein Koffer stand irgendwo neben dem Rollfeld, es war so, keine Ahnung, Checkliste war auf dem Papier und Zettelstift und es wurde dann gesagt, da wo wir als nächstes hin sollten, da fliegen nur so, ja, 4-Mann-Maschinen und das war auch dann so, so nach 1,5 Stunden Verspätung kamen so eine 2 Propellermaschinen, 2 Boys stiegen so aus, meinten, sie wären der Pilot, waren natürlich mega happy, dass sie Ausländer transportieren konnten, Fotos erstmal geschossen und dann hieß es, einsteigen.
Wow, Propellermaschine.
Ja, und alle waren, also ich war so, wow, was für ein Abenteuer erstmal, weil wann hat man die Möglichkeit, mal in so eine Propellermaschine zu sitzen? Und es war aber auch am Ende schon ein bisschen gruselig, weil er hatte dann zu mir auch gesagt, ich saß vorne, also auf der Beifahrertür quasi, ja, bitte nicht, Nico, den roten Knopf da drücken oder da nicht rankommen. Ich so, was passiert denn, wenn ich da diesen roten Knopf berühre? Also fliegt dann die Maschine auseinander. Also hat er mir natürlich nicht gesagt, aber ich war so mit ganz vorsichtigem Abstand, mit meinem Knie weit weg von diesem roten Knopf. Also, aber es war trotzdem, das waren nur 30 Minuten Flugzeit. Aber es war so schön, über diese Landschaft nochmal auch zu fliegen tatsächlich. Einfach das kostenlos so auch von so einer kurzen Nähe zu haben. Richtig cool. Naja, und dann...
Was stand denn auf diesem Knopf? Jetzt muss ich doch kurz nachhaken.
Ich glaube, da stand tatsächlich gar nichts. Ich wüsste jetzt nicht mehr, dass da explizit was stand. Ich habe es auch, glaube ich, nicht fotografiert. Oder zumindest ist es auch vielleicht auf den Fotos nicht so gut zu sehen. Aber auf jeden Fall sind wir dann an so ein... Es war leider ein bisschen alles traurig, wegen nochmal Venezuela und diese sozialistische Dings. Also... Eigentlich Luftlinie, ich schätze mal, waren es vielleicht 200 Kilometer bis zu eigentlich unserem nächsten Ziel. Aber man musste so einen riesen Bogen fahren, weil das irgendwie dieser Flughafen damals schon aus Kostengründen in der Nähe dort zugemacht hat. Und man musste quasi mit einem Auto dahin. Und wir sind nur quasi ein bisschen über den Dschungel geflogen, um dann mit einem Auto einen riesen Spur, also einen riesen Umweg zu machen. Also wir haben tatsächlich 1,5 Tage gebraucht mit dem Auto.
1,5 Tage, da merkt man, das sind ganz andere Rechnungen. Nicht so, ich mache mal so einen Tagesausflug oder so, sondern du musst dir viel mehr Zeit nehmen,
ja,
um all diese Reise durchführen zu können. Hast du gesagt, wir erinnern uns, am Anfang hast du in Part 1 gesagt, 18 Tagen meine ich, hast du erwähnt.
16 Tagen
sogar, okay, 16 Tagen, sorry for that. Das heißt, man braucht schon einige Tage, um in Venezuela seine schöne Orte zu besuchen, auch die Zeit, sonst geht das nicht unter.
Ja, absolut. Also die Zeit brauchst du, weil teilweise kannst du halt in den Dschungel nur mit einem Holzboot da rein und jeder weiß, wie langsam, also langsam übertrieben, ein Boot natürlich ist. Das heißt, da brauchst du viel Zeit. Und danach Straßen, schlechter Zustand, es gibt keine Straßen etc. Also diese Reine manchmal, also da wären bestimmt 4-5 Tage, es waren vielleicht gefühlt nur eigentlich so Transport oder ja, Wegzeit, kann man so sagen.
Okay, das klingt sehr abenteuerlich, so ein bisschen à la Indiana Jones. Du bist so in diesem Dschungel und dann, ich höre schon so im Background so diese Indiana Jones Musik. Und dann ist da der Nico auf seinem Holzboot, wahrscheinlich motorisiert.
Ja, das Holzboot hat natürlich einen Motor hin.
Okay, motorisiert. Und dann schlingest du dich durch, noch ein paar riesige Wasserschlangen und Nebel. Das ist schon sehr idyllisch, total abseits der Karte. Ich muss sagen, ich bin schon sehr neidisch auf deinen Dschungelaufenthalt, aber wiederum weniger neidisch, dass wir dann jetzt doch darüber sprechen dürfen und vielleicht eines Tages selbst diese Erfahrung machen können.
Ja, also ich glaube, neidisch wärst du auch nicht dann gewesen auf die Abholung von unserem Auto, was quasi an diesem Militärflughafen, wo wir dann quasi wieder gelandet sind, auf uns gewartet hat und hieß es in unsere Taxis. Das war so, also das eine Auto hatte sowohl links als auch rechts keine Seitenspiegel mehr und das andere Auto hatte hinten keine Sicherheitsgurte mehr. Also es war so ein bisschen, ich hatte wirklich Fast and Furious Gefühle in dieser Fahrt. Habe auch 3 Kreuz gemacht, dass wir da lebendig ankommen, weil irgendwie waren mir diese Typen auch ein bisschen skurril. Ich dachte so, die könnten auch an der nächsten Straßenecke uns irgendwo aussetzen. Sie machten keinen vertrauten Eindruck und zumindest in meinem Auto, wo ich dann war, konnte keiner Spanisch und die konnten halt auch nur Spanisch. In dem anderen Auto konnte halt eine gut Spanisch, aber
ich wünschte, ich wäre mit dir mitgekommen, weil so ein bisschen Spanisch kann ich ja, dann hätte ich zumindest als Vermittler dienen können. Aber es klingt so ein bisschen auch, du weißt jetzt nicht genau, was es für Typen waren. Es hätten genauso irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Dealer oder irgendwas Suspektes sein können, dass, worauf du dein Leben quasi dann auch ihnen in die Hände drückst und sagst, so, bring uns bitte an Punkt A und B. Und man ist halt da ausgeliefert. Ich kenne das auch aus Südamerika oder Mittelamerika. Manchmal fährt man bei jemandem mit, wo man denkt so, ich weiß auch nicht. Das sind Stories für eine andere Episode, aber für fort, ich wollte es nur kommentieren, weil das wirklich sehr vertraut vorkommt.
Ich glaube, die Situation hat man sehr oft in Ländern, wo Englisch nicht so oft gesprochen wird, weil wenn man ins Gespräch kommt, merkt man ja auch nochmal besser, ob die Person ein bisschen suspekt ist oder halt nicht. So, aber wenn die halt nicht mit dir spricht, ist es so Stille. Und Stille ist auch immer so ein unangenehmes Gefühl. Aber ja, wir wollen ja so viel über diese Taxifahrt reden, außer dass dann die eine, die gut Spanisch konnte, tatsächlich rausgefunden hat, dass einer angeblich von diesen Taxifahrern sogar Arzt war. Also man muss sich das mal vorstellen. Er war einfach nebenbei als Nebenjob Taxifahrer, ein Arzt. Wie wahrscheinlich wäre das in Deutschland, dieses Szenario? 0,0.
Zum Glück nicht. Ja. Genau, aber es gibt durchaus dann Länder, die doch ein bisschen ärmer sind, die auch nicht dieses Gehalt bezahlen können, leider. Und wahrscheinlich der ein oder andere sich dann einen Nebenjob sucht. Leider, wirklich. Da merkt man einfach Zustand auch der Gesellschaft, politisch, Chancen, Aufstiegschancen und Bezahlung, ne?
Nicht ja. Und dann sind wir aber irgendwann, ich runde es mal ein bisschen ab. Ach nee, halt, eigentlich nicht. Entschuldigung, das war eigentlich auch noch schon noch gut zu erwähnen. Wir sind dann, also die Boys sind dann irgendwann weg gewesen, weil die waren nur für einen halben Tag für uns gebucht. An anderen Tag kam quasi, wo ein ganzer Tag die Fahrt war, ein anderer, der war ein bisschen authentischer. Und das Auto war auch definitiv sicherer, also gab es Sicherheitsgurte. Und wir hatten krass viele Checkpoints. Also diese Gegend wurde sicher kontrolliert. Es waren auch unterschiedliche Checkpoints, teilweise von Polizei und Militär. Und ich glaube noch eine dritte Organisation. Da hat man sich auch schon auch ein bisschen sicher gefühlt. Aber es war auch interessant. Man denkt ja auch so an Venezuela, so viel an Schmiergeld, Korruption. Einmal in der Situation war es auch so ein bisschen komisch. Hatte dann einer von den Polizisten dann halt, naja, wir waren dann in der Konstellation, es waren 5 Deutsche und eine Italienerin. Und naja, hast du halt ein leichtes Spiel als Polizist so, ne, Fische, den einen passt, der halt anders ist, halt raus. Und es wurde halt irgendwie bei ihr gemeckert, dass sie, als sie in Madrid umgestiegen ist, warum sie keinen Stempel in ihren Pass bekommen hat. Wobei natürlich jeder wusste, in Europa kriegst du keinen Stempel, wenn du irgendwo von A nach B reist. Aber es war für ihn erstmal eine stundenlange Diskussion. Im Endeffekt hat er irgendwann auch nachgegeben. Also ich glaube, wir haben ihm kein Schmiergeld gegeben, aber es war schon auch so ein bisschen, okay, einer von diesen 13 Checkpoints, die wir in dieser Fahrt von 10 Stunden gesehen haben, hatte dann doch ein Problem mit unserem Passport.
Da merkst du aber trotzdem, dass die meisten zumindest nicht problematisch waren, aber der eine hat dann doch ein bisschen zu Herausforderungen gebracht, okay.
Sie brauchen auch, ich glaube, ein bisschen die Abwechslung. Und ganz ehrlich, wie viele Touristen fahren da jeden Tag die Straße lang?
Null. Ja, das stimmt. Definitiv. Okay, das heißt, ihr seid dann so zurückgefahren oder wo ging dann die nächste Station hin?
Genau, also wir sind immer weiter eigentlich Richtung brasilianisches Grenzland gefahren, sind tatsächlich auch an einer Region vorbeigefahren, die sehr bekannt war. Da war sogar auch ein Schild Eldorado, wo tatsächlich Gold abgebaut worden ist. Das war auch so kritisch, dass sie illegale Goldminen da betrieben haben und der Kraftstoff, also man durfte pro Person nur eine bestimmte Anzahl an Benzin pro Woche abholen. Muss man sich mal vorstellen. Oh, wow. Ja, nicht so alles wie in Deutschland, unbegrenzte Mengen. Und ja, wir sind dann Richtung Brasilien. Und das ist auch noch ein kleiner Funfact zu Venezuela. Es gibt da unterschiedliche Währungen. Also klar, Bolivar ist die offizielle Landeswährung, aber die ist eigentlich so gefühlt wenig wert oder wird auch nicht so gern gesehen. Also eigentlich bezahlt man in Supermarktgeschäften sehr oft mit Dollar, US-Dollar. Aber in das wusste ich dann selber tatsächlich auch nicht. Das hatte meine Ansprechpartnerin von der Travel Agency gar nicht gesagt. An der brasilianischen Grenze haben die nur noch die brasilianische Währung gefühlt akzeptiert und nicht so, gut, habe ich jetzt gar nicht einstecken. Also es war wirklich interessant, wie einfach in Venezuela jede Währung mal pro Region so angenommen worden ist. Die einen nicht, nee, will ich nicht, wechsle ich nicht.
Je nachdem, welche Grenzregion wahrscheinlich die Personen leben, wenn du jetzt in Kolumbien in der Nähe Grenze bist, wahrscheinlich wird auch kolumbianische Währung, gehe ich davon aus, auch angenommen. Okay, interessant. Vor allem eben, weil viel mit Dollar bezahlt wird und wir wissen ja, wie die Lage USA, Venezuela liegt, dass man dann auch alles mit trotzdem Dollar zahlt, ist super interessant.
Ja, weil es einfach tatsächlich schon eher eine stabile Währung oder eine bekannte Währung ist, die auch an vielen Sachen manchmal gekoppelt ist. Ich glaube, ich kenne es auch aus vielen anderen Ländern, dass da auch manchmal der US-Dollar akzeptiert wird. Mhm. Also von daher, ja, es ist schon ein bisschen schräg, weil tatsächlich die Länder sich sehr, sehr unterscheiden, auch wie sie halt jetzt interagiert haben. Ja gut, zur Politik, das klammern wir jetzt mal aus. Aber
ja, wobei wir das kurz versprochen haben, ganz kurz noch unseren Senf dazu zu geben, aber wirklich nur ganz kurz, weil es ist wirklich schwierig und wir beide sind keine Politikwissenschaftler, wir können die Sache nur als Außenstehende betrachten und es ist super komplex und manchmal ist es so, da will man sich gar nicht zu stark äußern, weil wir beide, glaube ich, schon so die Menschen fühlen vor Ort, die Situation, die Orte sehen und Politik macht es schon oftmals sehr, sehr komplex. Das habe ich gemerkt in vielen Ländern, speziell in Südamerika. Aber natürlich nicht nur in Südamerika, aber in Südamerika, Mittelamerika merkst du halt dann doch, wie viel Politik oftmals auslösen kann in einem Land.
Ja, definitiv. Also es ist natürlich schon so, dass Politik auch in Venezuela eine große Rolle spielt.
Spielt natürlich überall, aber in Venezuela merkst du das sehr stark.
Besonders, weil halt einfach, wie gesagt, ein Präsident seit mehreren Jahren da autoritär herrscht. Man hat aber auch gemerkt, viele mögen es auch trotzdem auch. Also viele, muss man ja auch mal tatsächlich sagen, interessant, die finden das gar nicht so schlimm, dass sie so einen autoritären Herrscher haben. Ich glaube, das hat man auch jetzt nochmal im Januar, als dieser Sturz vorgemerkt, wo auch wir gesagt haben, bringt unseren Präsidenten wieder zurück. Das okay. Müssen, ja, tatsächlich. Aber natürlich, Freiheit ist immer ein Grundgedanke von Menschen. Aber auch, ich glaube, die Vergangenheit von Venezuela war auch stark von auch Vorgängern gewesen, die auch sehr autoritär regiert haben. Also die kennen es auch gar nicht so krass demokratisch von den Wahlen und alles so. Aber ja, es ist schon ein schwieriges Thema und man kriegt es teilweise mit, wenn man in diesem Land ist. Aber ich finde immer, ich klammer das immer so ein bisschen aus. So klar, mich interessiert das definitiv. Ich bin auch sehr politikinteressiert und will das wissen, was ist da vor Ort, wie ticken da die Menschen. Frage auch da gerne die Einheimischen vor Ort. Ich klammer das aber trotzdem immer wieder aus. Also ich sage immer separat für mich, das eine ist der Staat, das eine ist die Politik, die da herrscht und das andere ist das Land. Das heißt, die Menschen, die da vor Ort leben, die Kultur, die Landschaft und ich will ja das sehen. Ich will ja nicht das Parlament von innen sehen.
Manchmal ist es auch so, man macht sich da verletzlich, also in der Hinsicht, wenn man so ein bisschen journalistisch agiert. Manche Länder haben das schon ein bisschen was dagegen, wenn du journalistisch tätig bist.
Ja.
Bei mir ist es oft auch so, dass ich dann gerne frage, aber dann halt eher die Leute vor Ort und jetzt nicht irgendwie direkt bei den Polizisten oder bei dem Militär strenge Fragen stelle, weil da muss man sagen, da benimmt man sich dann doch lieber anders und hat Sorge, dass man ansonsten, ja, man ist halt Besucher vor Ort und hat halt einfach Sorge, wir wissen einfach, wie die Lage ist für Journalisten, das ist nicht einfach. Props gehen raus an alle Journalisten, muss man an dieser Stelle auch kurz sagen, die diese Arbeit ausüben und trotzdem sich trauen, diese Fragen zu stellen, genau. Aber das war eine kurze, glaube ich, Einordnung so für dich, wie du es erlebt hast. Wie gesagt, keine politische Einordnung, weil wir keine Politikwissenschaftler sind und können jetzt quasi ja mit dem Thema weiter fortsetzen, weil ich glaube, du hast noch ein paar schöne Themen vorbereitet im Part 2 von Venezuela.
Ja, weil da kann man ja sagen, ging es ja tatsächlich wirklich jetzt auf einen Tafelberg hoch. Und das war schon auch ein wichtiges Ziel von mir, tatsächlich einen von oben zu sehen. Ich hatte, wie gesagt, erzählt, dass in der ersten Folge, dass diese Berge teilweise bis zu 2 Milliarden Jahre alt sind und halt so ein Hoch, also so eine gerade Fläche haben. Sprich, da gibt es auch tatsächlich Tiere und Pflanzen.
Wow. Oh,
und das muss man sich mal vorstellen. Auf einem Berg, der 2 Milliarden Jahre alt ist. Also so viel vorab als kleinen Spoiler. Und die Tour ging halt so los. Auch, glaube in so einem Ureinwohnerdorf war das tatsächlich auch. Und dann war es aber so ein bisschen eher Savannenlandschaft, die da man erstmal durchqueren musste. Die ersten Parts waren auch noch relativ leicht zu bewandern. Also du hattest höchstens das Problem, dass die strahlende Sonne, wenn es halt Savanne ist, dich halt schon ein bisschen erschlagen hat von der Schwüle her. Das war es aber so von Anstiegen und hoch runter war das alles im Rahmen. Spannender wurde es dann so ab dem zweiten, dritten Tag. Wir hatten nämlich auch 2 Flussüberquerungen. Der eine war wirklich Schillimilli, kann man sagen. Da muss man einfach nur die Füße ausziehen und dann ist man da halt rüber. Der zweite, der war schon richtig heftig. Also da war es so eine Gruppe, die vor uns gestartet ist, die musste warten, bis dieses Flussbett niedriger geworden ist, weil es einfach zu gefährlich war, um den zu überqueren. Und man kann sich das so gut vorstellen. Also ich bin 1,88 groß und als ich dann an der tiefsten Stelle diesen Fluss dann überquert habe, ich glaube, es war schon bis zu meiner Brusthöhe. Und das ist schon heavy. Also demzufolge, musste dann man da so damit reingehen.
Jetzt warte mal ganz kurz. Was war bis zu deiner Brusthöhe, um das nochmal genau einzuordnen?
Der zweite Fluss. Also
du warst wirklich in diesem Fluss drin, bis zur Brusthöhe teilweise, um voranzukommen.
Mit meinem Gepäck.
Mit deinem Gepäck,
ja.
Der nass geworden ist, logischerweise.
Naja, ging so. Also vielleicht nicht ganz Brusthöhe, vielleicht Bauchnabelhöhe. Aber also es war gut. Ich habe meinen Rucksack irgendwie noch mal ein bisschen weiter nach oben geschnallt. Ich weiß gar nicht mehr wie. Also ich hatte den Klopf schon noch um. Bin da, wie gesagt, in diesen Fluss rein. Und ich habe das auch gar nicht in Anfang so tief geschätzt. Also ich dachte so, es geht vielleicht kurz vor meiner Unterhose hört es auf. Ist tatsächlich aber am Ende nicht gewesen. Und man hatte so ein kleines Seil gespannt. Das war so ein kleines Überhangseil. Also man hat sich an so ein Seil weiter nach vorne gegraben.
Weil du hattest ja auch Strömung wahrscheinlich.
Genau, die Strömung war natürlich immer noch heftig. Also klar, irgendwann war der Wasserpegel natürlich ein bisschen nach unten gegangen. Die einheimischen Guides haben man auch so noch ein bisschen gelenkt und geschützt. Die standen da dort natürlich völlig blank dort im Fluss drinne. Und ja, Das war auch schon eine Herausforderung. Und das Einzige, also wie gesagt, alles trocken, keiner ist reingestürzt, es gab kein Drama. Das einzigste Drama war eher, die haben so eine kleine Mückenart, so ähnlich wie so eine Bremse bei uns. So eine eklige kleine Stechmücke hat uns dann danach richtig zerstochen, weil du bist aus diesem Fluss raus. Und das denkst du denkst ja am Anfang erstmal so, oh, geschafft. Und ziehst erstmal langsam deine Schuhe oder irgendwas wieder an. Und diese ganzen Stechmücken haben dich einfach schon einfach wieder zerfressen. Und dein Mückenspray, was du ja vorher drauf hattest, war natürlich durch den Fluss ab. Also zumindest an den Beinen war ja nichts mehr weg. Das hat ja den Fluss weggespült. Und dann warst du so ein leichtes Mückenopfer.
Das stelle ich mir unangenehm vor, definitiv.
War es auch. Also es ging. Für mich war es ja so immer, ich hatte fast immer lange Hosen an. Der eine Deutsche, der hatte immer...
Funktionshosen immer natürlich, ne, Nico?
Ja, also wirklich Multifunktion, also alles drauf Wert gelegt. Und der andere Deutsche hatte immer kurze Hosen an. Der sah natürlich dann ein bisschen mehr aus wie so ein Mosaik. aber ja, dazu weiter nochmal in der Rolle. Wir sind dann, das war so der... Ja, der letzte Tag, bevor es richtig losging, sind wir tatsächlich an so einer, also wir waren wirklich vor der Felswand, kann man fast sagen, war das Camp, das letzte.
Vor der Felswand,
okay. Genau, also man hat, wie gesagt, der Roraima, übrigens Roraima heißt Mutter allen Wassers, also liegt daran, dass dahinter ein großer Regenwald ist, demzufolge sich mehr Wasser ansammelt und demzufolge es öfter regnet. Und deswegen ist auch, wie gesagt, fast einer der wenigen Tepuis, die eine Frau ist, also die Roraima, deswegen sage ich das immer betont, die anderen sind meistens eher Männer, die Tafelberge. Und das war so toll, dort vor dieser Felswand zu schlafen und noch Abend zu essen, diese Nudelportion, die war noch tausend.
Ja, die hat die noch besser geschmeckt.
Die war, ich glaube, da hätte jeder Italiener, jedes italienische Restaurant hätte da die Nudeln vielleicht noch besser kochen können. Es war einfach, dieses Ambiente hat das einfach nochmal so tausendmal nach oben getrieben. Es war auch so, dass da so ein kleiner Regenbogen, es hat irgendwie so mal kurz getröpfelt für einen kurzen Moment, dann war auch noch davor so ein Regenbogen. Und man dachte, das ist ja der Wahnsinn.
Ja. Regenbogen, Tafelberg, dieser Regenwald, dieser vielleicht auch Nebel im Background und ne, das, was man halt so sieht, wenn dann auch so Wasser und Hitze so zusammenkommen. Dieser Dschungel, der gefährlich aussieht, aber in dem Moment majestätisch. Hm. Wow. Und dann noch ein Regenbogen dazu.
Ja.
Boah, das ist halt Kopfkino.
Aber es ging ja noch weiter im Kopfkino, muss man ja da auch noch sagen, weil wir waren ja noch nicht oben. Und unser Guide hatte vorher schon noch mal am Tag so eine Besprechung gesagt, ja, also morgen, Jungs und Mädels, wird es schon noch ein bisschen mehr heavy. Aber das letzte Anstieg, das hat er immer als La Rampa bezeichnet, war wirklich, es ist so, die meisten Tafelberge, die anderen, die man so erklimmen kann, auch zum Beispiel den Tafelberg, wo der höchste Wasserfall ist, den kann man eigentlich fast nur durch Kletterkünste erreichen. Also die Felswände sind einfach zu steil, es gibt keinen quasi natürlichen Weg. Der Roraima hat tatsächlich wie eine Art kleinen natürlichen Weg, um nach oben zu kommen. Einer der wenigen Ausnahmen. Da muss man quasi nicht eigentlich klettern. Und diese La Rampa sind wir dann am nächsten Tag hoch und das war schon heavy. Ich kann mich noch aber auch erinnern, wir hatten auch einen schönen positiven Moment. Also wir waren natürlich einerseits auch hart am Schwitzen, weil es steil nach oben ging. Wir mussten uns konzentrieren, trotzdem den richtigen Schritt zu machen, weil es auch sehr eng war. Aber wir haben einen kurzen Picknickstopp gemacht. Ich glaube, wir haben Obst oder irgendwas gegessen. Und dann hat einer von unseren Mitreisenden sich einfach an diese Felswand, die er schon uns dann begleitet hat, so einfach so, ja, wie soll man das sagen, so dran einfach so sich angelehnt und einfach diese Energie von diesem Tafelberg aufgesaugt. Und das war ohne Worte, haben das einfach alle gemacht. Also wirklich jeder, ohne zu sagen, ja, jetzt macht das doch auch mal, spürt ihr was? Und das war richtig faszinierend, wie einfach diese Magie von diesem Ort sich dann einfach auf alle übertragen hat. Ja, das...
Dinge, die man nicht sagen muss, das versteht man, indem man es fühlt.
Tatsächlich, hast du gut zusammengefasst. Ja, und dann waren wir aber tatsächlich irgendwann oben und der erste Moment war eigentlich so, wow, also man kann sich das so vorstellen, wie, ja, eigentlich gibt es ein bisschen wie Mondlandschaft, das ist schon so schwarzes Gestein teilweise und richtig bizarre Formationen, die sich so gebildet haben, teilweise so moor-sumpflartige Landschaften, weil es halt so viel regnet auf diesem Berg, aber teilweise auch so kleine Bäume tatsächlich auch und Tierarten. Wir haben zum Beispiel, der Guide hatte sich dann, war auf der Suche nach einem ganz kleinen Lebewesen, den Roraima Wasserfrosch, ich bin mir ganz sicher, auf jeden Fall Roraima Frosch, einfach googeln. Das ist ein kleiner schwarzer Frosch, der ist so wie ungefähr
ein Fingernagel.
Fingernagel, ja. Also ich danke, ich hab's. Das Wort gerade ist mir nicht eingefallen. nur so groß. Und das ist tatsächlich faszinierend. Der lebt tatsächlich nur auf diesem einen Berg.
Glaubst du, dass dadurch, dass wir die meisten Tafelberge nicht erklimmen können, dürfen, dass, weil es oft einfach nicht geht, einfach von der vom Schwierigkeitsgrad, dass wir da oben auch also Tiervielfalt finden werden und Pflanzenvielfalt, das, von dem wir noch gar nichts wissen und definitiv noch gesehen werden muss, in gewisser Weise noch entdeckt werden muss.
Also zu 100% gibt es da sowohl Tier- als auch Pflanzenarten, die noch kein Mensch dokumentiert hat. Einfach, man muss sich das mal vorstellen, wie gesagt, Tipuis hat einfach noch keiner gesehen teilweise. Teilweise ist dieses Gebiet so riesig, wie gesagt, 16 Kilometer lang und weiß nicht auch nicht, wie breit ist dieser eine Tafelberg. Die anderen sind noch, oder manche auch noch länger. Und es gibt ja auch noch Höhlensysteme. Also im Roraima gibt es ein unterirdisches, kilometerlanges Höhlensystem. Und wir wissen ja auch mittlerweile alle, dass selbst in Höhlen, wo dann auch Wasser herrscht, auch da irgendwelche Lebewesen ohne Licht existieren können. Und auch da. Und was ja auch, es gibt, ich mache jetzt ja keine Werbung, aber es gibt noch eine andere Serie, wo auch so ein Forscher da die Felswände tatsächlich dokumentiert, weil auch in den Felswänden könnten Tier- oder Pflanzenarten existieren, von denen wir gar nichts wissen. Aber die musst du natürlich dann erklimmen.
Wenn du jetzt schon gesagt hast, du machst keine Werbung, also wahrscheinlich war das wieder eine Doku, die du dir angeschaut hast, die schön war, oder war das eher ein Film, Serie?
Ist eine Serie tatsächlich von Disney Plus. Aber ich habe sie auch tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das sollte ich mir vielleicht nochmal machen, nachträglich. Aber ich hatte nur mal einen Trailer gesehen, tatsächlich, wo das relativ cool dargestellt wurde.
Also ein Trailer hat sehr viel Kopfkino erzeugt, schon jetzt. Dann kann ich dir empfehlen, schau es dir definitiv an, damit wir in Zukunft noch mehr Material haben, um dieses Thema nochmal näher zu beleuchten. Okay, das heißt, du warst dann auf einem Tafelberg. Nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, da gibt es eine Strecke, die tatsächlich für Menschen dann auch gemacht war. War das so, dass es dass quasi ältere Kulturen von früher sich dort einen Weg angebannt haben und, sag ich mal, zum Beispiel die Inkas haben ja ihre Inka-Wege sehr, sehr viele Kilometer entfernt quasi zusammengebaut und andere Kulturen auch. War das da vielleicht auch so oder war das einfach ein Naturphänomen, also es bahnen sich Wege an und Menschen haben es genutzt. Es gibt ja beide Wege.
Ja, ich mach's ganz kurz. Also ja, es ist einfach nur, die Natur hat sich's angebahnt. Also der Mensch hat zum Beispiel den Berg Roraima das erste Mal vor 100 Jahren entdeckt oder, keine Ahnung, ja, für sich benutzt. Vorher war da nichts.
Okay. Das sagt natürlich viel und ist dann vielleicht nicht vergleichbar eben zu Wegen von den Inkas und Co., weil das spielt natürlich da auch eine wichtige Rolle, wenn es selbst gebaut ist oder naturgeformt.
Ja, naja, also auf jeden Fall waren wir dann tatsächlich da auf jeden Fall oben und das Lustige ist, wir waren ja aber auch anderthalb Tage da, das heißt, wir hatten auch so zwei Übernachtungen und das Lustige war natürlich, die Einheimischen und der Guide, die waren natürlich auch ein bisschen funny drauf, sprich, wir haben, hat er gesagt, ja, unser Hotel heißt San Francisco und gleich ist es soweit, wir sind gleich da, weil es war auch so ein bisschen, alle waren erschöpft, als wir oben waren und es waren kaputt und es war so ein bisschen regnerisch auf einmal geworden. Und dann war das aber einfach nur so ein Felsvorsprung oder irgendwie so eine Art kleine Höhle. Das war einfach unsere Unterkunft oder dieses Hotel San Francisco, was er benannt hat. Und das war tatsächlich schon cool. Also wirklich, abgesehen, dass ich gefühlt in meinem Leben noch nie so stark gefroren habe, war das tatsächlich ein schöner Moment, auch weil ich noch erinnere, dass die Einheimischen das gemerkt haben, dass wir total unterkühlt und übermüdet waren, haben dann einfach irgendwann gesagt, komm, wir machen für die alle so heiße Schoki, heiße...
Ernsthaft, ja, wow, wie süß. Wie schön ist das denn?
Wirklich. Und auch Popcorn frisch gemacht da oben auf so ein Tafelwerk. Und da dachte ich ja so, okay, Heaven, ist jetzt egal, ob ich jetzt unterkühlt bin oder es hier arschkalt ist und meine Sachen nicht trocknen. Es hat natürlich dort noch nichts getrocknet. Wir haben die dort auf einer Leine hingehangen. Konnte man alles vergessen. Aber trotzdem, wirklich, ich kann es immer noch nicht so fassen, dass ich einfach da oben war und dass diese Felsen und diese Landschaft da einfach schon so lange existiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Du hast mit den eigenen Augen angeschaut hast, dir den Weg gebannt hast, wortwörtlich, in Richtung Dschungel, mit der Propellermaschine geflogen, diese ganzen Checkpoints durchgemeistert hast. Ne, am Ende denkt man so, ja, ich hab's gemeistert und so, ne? Aber wenn man das rekapituliert, so die ganze Reise für sich, das ist ja so viel, was man da erlebt in ein bisschen mehr als 2 Wochen. Und du denkst so, boah, ne, deine Welt hat sich komplett verändert innerhalb von 2, 3 Wochen.
Hast du auch recht, auf jeden Fall. Also, das ist schon einer der Abenteuer, die einen auf jeden Fall am meisten in Erinnerung geblieben sind. Weil man auch ein bisschen was erreicht hat, kann man ja sagen. Also, der Tafelberg an sich, der hat nur, glaube ich, ist auch noch der höchste auch der Welt übrigens. Okay. Nur eine Höhe.
Ganz nebenbei.
Nebenbei, erwähne ich mal, ich glaube, von 2800 Meter, aber ich fand trotzdem, ist schon eine Herausforderung, ihn irgendwie trotzdem zu erklimmen. Das letzte Stück, diese La Rampa, ist schon heavy. Wir mussten auch, deswegen meine ich, wie du gerade erst gefragt hast, gab es da so natürlichen, gab es da einen Menschenweg oder war das ein natürlicher Weg? Nein, es war so ein natürlicher Weg. Wir sind auch gefühlt so einen Wasserfall hochgelaufen. Das war schon sehr, sehr, sehr dangerous, finde ich. Also ich weiß nicht, was da passiert wäre, wenn da jemand richtig heftig ausgerutscht wäre. Und das muss man sich dann mal auch bewusst werden, dass wir das geschafft haben. Also ich weiß noch, als wir dann fast unten waren oder am Ziel, es waren noch 4 andere Deutsche dabei, demzufolge können wir dann auch ganz gut auf Deutsch reden. Wir haben echt da mit einem Bierchen auf diesen Berg, der dann schon ein paar Meter weiter weg wieder von uns war, den angestarrt nachts oder so in dieser Sonnenuntergangsphase und dachten so, krass, da waren wir noch vor einem Tag oben und krass, dass wir das gerade gemeistert haben.
Wenn du sagst 2800 Meter, ich meine, dann habt ihr, also wie kann man sich das vorstellen, 2800 Meter, seid ihr von Meter 0 gestartet oder seid ihr von Meter 1000 gestartet? Weil das, klar, du hast jetzt die Fakten jetzt nicht parat, ne, und ich frage dich spontan, aber trotzdem sind ja einige Höhenmeter und es ist doch eine andere Herausforderung, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Berg erklimmst. Du fängst schon vielleicht bei 2000 Meter und bist dann bei 3000 Meter oder du bist bei 0 und bist fast bei 3000 Meter plus diese ganzen rutschigen Gebieten, Wasserfall, was du gerade gesagt hast. Und boah, ich stelle mir das bildlich vor und ich durch meine Höhenangst und alles schaue so nach rechts unten und denke mir so, was mache ich hier? Also auch wenn es richtig geil ist, ne? Aber trotzdem denkt man sich so manchmal in dem Moment, vielleicht ging es dir auch so, jetzt musst du dich wirklich fokussieren. Du willst nicht runterfallen. Vielleicht hast du solche Gedanken nicht. Ich habe sie ab und zu und mache es trotzdem. Aber das muss man sich bewusst sein. Jetzt oder nie.
Ja, also natürlich mache ich mir auch manchmal so Gedanken. Also es gab so Passagen, wo ich mir dachte, oh, jetzt sollte man sich vielleicht doch konzentrieren, da auch aufzupassen, welchen Schritt man geht, auch nach unten oder nach oben. Ja, aber im Endeffekt irgendwie schaffen wir das auch trotzdem irgendwie immer, das zu meistern. Ich finde auch immer, wie der sagt, schön, dass der Mensch sagt, nein, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt mache ich das auch. Ich meine, ich glaube, nochmal auf die Frage, die du erst, glaube zurück gerade gefragt hast, wie viele Höhenmeter waren das? Ich kann es nicht genau sagen, von wie viel Höhenmeter wir gestartet sind. Also ich schätze mindestens, dass wir vielleicht bei 1000 gestartet sind oder... Also es sind mindestens 1000 Meter, die wir insgesamt bewältigt haben. Also wir sind schon ein paar Höhenmeter gesteppt. Aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. War trotzdem auf jeden Fall schon eine Leistung. Und es war auch so, man hätte auch einen Ureinwohner bezahlen können, der es hochschleppt. Aber das hat eigentlich, glaube ich, keiner von unserer Gruppe gemacht. Wir haben alle gesagt, nein, wir gehen da mit unserem eigenen Gepäck da hoch.
Und wenn du sagst mit eigenem Gepäck, dann hast du dein komplettes Backpack gehabt und nicht nur so einen kleinen Daypack.
Ja, nee, ich hatte meinen großen Reiserucksack, den ich auch sonst mit habe. Das Einzige, was ich da gelassen habe, in so ein Hotel, wo wir uns dann aber auch am Ende wieder getroffen haben, war mein Zelt. Das habe ich tatsächlich nicht mitgenommen, weil das war im Paket inklusive vom Touranbieter und das haben tatsächlich, weil es inklusive war, die Ureinwohner getragen.
Okay, ja. Klingt sehr, sehr abenteuerlich. Ich weiß nicht, ob wir manche Details vergessen haben, weil du hast ja, du könntest wahrscheinlich noch mal für eine Stunde, zwei, drei Stunden quatschen. Ich weiß nicht, ob du was vergessen hast.
Nein, passt alles.
Sehr gut. Auch wenn er sagt, es passt, er hätte sicherlich noch mal ein paar Episoden, möchten aber uns langsam quasi jetzt dem Schluss annähern. Dieser Venezuela-Reihe, wenn man das so sagen darf, Part 2. Ich habe von Nico einiges lernen können. Ich war selber nicht dabei. Habe ich, glaube ich, in dieser Episode dreimal gesagt. Ich war nicht dabei. Konnte aber einiges über die Landschaft lernen, politischen Lage ein bisschen. Deine eigenen Gedanken in manchen Situationen. Auch wie man das vielleicht von außen mal bewertet. Und wie schön es ist, mal Wege gehen, die abseits der Karte sind. Natürlich diesen Running Gag nochmal voranzubringen. Und bin super dankbar dafür, dass wir über Venezuela gequatscht haben, Nico.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Gio, dass ich heute über Venezuela sprechen konnte. Wie gesagt, für mich immer noch ein großartiges Land, was ich sehr gut in Erinnerung behalten habe. Vielleicht auch am liebsten, wo ich vielleicht nochmal sage, da will ich vielleicht nochmal zurück, was eigentlich eher bei mir die Ausnahme ist, weil ich sage, oh, die Welt ist zu groß, um an einen Ort wieder zurückzukommen, aber vielleicht nochmal so ein Tafelberg, wo wirklich noch keiner war, zu erklimmen. Das wäre doch mal eine Hausnummer, der erste Mensch da oben irgendwo zu sein.
Warum nicht? Ich meine, ich halte dich da nicht auf, weil meistens bekomme ich das wahrscheinlich zu spät mit. Bin ich gespannt auf jeden Fall, welche Abenteuer noch auf uns zukommen, auch jetzt zukünftig live. Aber wir werden definitiv in diesem Podcast noch einige Abenteuer beleuchten. Und als Abschluss möchte ich dich, Nico, fragen, kannst du bitte dein Abenteuer bewerten? Das haben wir schon mal gemacht in der einen oder anderen Episode. Und ich glaube, das nutzen wir weiterhin. Jetzt nach Ende dieses zweiten Partes kann ich dich gerne fragen, was war das für ein Level, so Abenteuer und auch so Sicherheit? Das habe ich ja auch schon gern bewertet in einer anderen Episode.
Abenteuer, ich glaube, 10 von 10.
Definitiv.
Und Sicherheit, aber vielleicht auch wie du, eine 3 von 10. Also gesamt immer noch eine 10 von 10.
Ich habe das in einer anderen Episode gesagt. Das werdet ihr natürlich dann in der Episode erfahren, von dem ich sprach. Hashtag Peru. Und ja, super schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Dann fängt wieder ein komplett neues Thema an. Wir sind nicht mehr in Venezuela, wo ganz anders. Und ich freue mich schon riesig darauf, mit dir, Nico, darüber zu sprechen.
Vielen Dank. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wir sind Nico und Gio und gemeinsam sind wir
Abseits der Karte.